Deutschlandfunk. Hintergrund.
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Steiniger Weg aus der Inflationskrise. Von Mischa Erhardt.
Today the Vice President and I are delighted to welcome you to our press conference.
Vor 6 Wochen, wie immer an einem Donnerstag, begrüßt Christine Lagarde nach der Sitzung des Rates der Europäischen Zentralbank die versammelte Presse. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits weitgehend klar, was die Präsidentin der Notenbank verkünden wird. Die Entscheidung des EZB-Rates für eine Zinssenkung von 4,5 auf 4,25%.
The Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points.
Damit war die Zinswende eingeleitet. Zuvor hatten die Leitzinsen im Euroraum 9 Monate lang auf vergleichsweise hohem Niveau gelegen. Diese hohen Zinsen hätten ihre Wirkung entfaltet und zu einem Nachlassen des Inflationsdrucks geführt, betonte EZB-Präsidentin Lagarde. Auch die weiteren Inflationsaussichten ließen es zu, die Zinsen nun wieder abzusenken.
Based on our updated assessment of the inflation outlook, it is now appropriate to moderate the degree of monetary policy restriction after 9 months of holding rates steady.
Am Donnerstag dieser Woche kommt der EZB-Rat zu seiner nächsten turnusmäßigen Zinssitzung zusammen. Bei der Frage, wie der weitere Kurs aussehen könnte, hilft ein Blick in die jüngere Vergangenheit. Ab Herbst 2022 hatten die Währungshüter die Zinsen in Rekordtempo in die Höhe geschraubt. Es war sozusagen das Standardwerkzeug aus dem Instrumentenkasten der Notenbank, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Denn höhere Zinsen dämpfen volkswirtschaftlich die Nachfrage. Da Firmen ihre Produkte trotzdem loswerden wollen, senken sie die Preise für die Verbraucher. Vor allem die Energiepreise hatten nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine einen Sprung in die Höhe gemacht. Im Oktober 2022 lag die Inflation in der EU in der Spitze bei fast 12%. Bis Anfang des laufenden Jahres hatte die Preisteuerung dann nachgelassen, auf Werte in Richtung 3% und darunter. Das ist nicht mehr weit entfernt von dem Inflationsziel der EZB von 2%. Daher hat das den Spielraum für Gedanken der Europäischen Zentralbank in Richtung einer möglichen Zinssenkung eröffnet. Und sogar mehr als das.
Die EZB hatte bereits schon faktisch im März in Aussicht gestellt, die erste Zinssenkung für Anfang Juni, die ja auch gekommen ist,
sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer. So eine frühe Festlegung ist nicht unproblematisch. Denn im Mai, also kurz vor der Zinssenkung im Juni, war die Inflation im Euroraum laut den neuesten Zahlen wieder leicht angestiegen. Daher betont die Zentralbank seither ihre Zinsentscheidungen abhängig von den dann jeweils vorliegenden ökonomischen Daten zu treffen.
Obwohl die Inflationsdaten höher reinkamen als erwartet, hat sie dann die Zinsen trotzdem gesenkt, weil sie sich faktisch vorher festgelegt hatte. Diesen Fehler will sie offenbar jetzt erstmal nicht wiederholen und hält sich sehr, sehr geschlossen, was den weiteren Zinsausblick anbelangt.
Sinkende Leitzinsen in einem Währungsraum haben im Wesentlichen 2 Folgen. Zum einen können Unternehmen und Verbraucher leichter Kredite aufnehmen, weil die Zinsen sinken und Kredite so billiger werden. Das gilt zum Beispiel auch für Baukredite. Zum anderen wird Sparen für Verbraucherinnen und Verbraucher tendenziell unattraktiver, weil die Sparzinsen ebenfalls sinken. In der Realität dürfte sich das allerdings nur geringfügig auswirken, zumal bei nur kleinen Zinsveränderungen, sagt Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des IMK, des Institutes für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Wenn wir in die Literatur reingucken, dann haben eigentlich die Sparzinsen relativ wenig Einfluss auf die Sparquote der Haushalte. Die Sparquote der Haushalte wird vielmehr von Fragen wie Unsicherheit, Verunsicherung beeinflusst.
Dass die Zinsen an den Kapitalmärkten im Umfeld von Zinsentscheidungen reagieren, ist unumstritten. Nur geschieht das oft in zeitlichem Abstand zur eigentlichen Zinsentscheidung der Zentralbanken. Denn Investoren versuchen an den Finanzmärkten möglichst vorausschauend zu agieren. Deswegen reagieren die Zinsen an den Kapitalmärkten bereits bevor die Notenbanken letztlich ihre Entscheidung treffen. So war es auch vor der Zinswende der EZB im Juni, sagt Ingo Feuzig, Geschäftsführer des Check24-Vergleichsportals Baufinanzierung.
Das heißt, die Kurve von den Zinserhöhungen der Banken im Bereich der Baufinanzierung sind eigentlich schon immer vorweggenommen, bevor die Entscheidungen von der EZB getroffen wurden. Und genauso ist es jetzt auch passiert, dass die Erwartungshaltung war, dass die EZB die Zinsen senken wird. Und deshalb sind Ende letzten Jahres im Dezember maßgeblich da schon die Zinssätze deutlich nach unten gegangen.
Das wiederum heißt, dass die Tage rund um einen Zinsentscheid oft gar nicht mehr entscheidend sind. Es sei denn, die Notenbanken treffen Entscheidungen entgegen den allgemeinen Erwartungen. Und so haben auch die Zinsen nach dem Zinsentscheid im Juni nur noch leicht reagiert. Nach Berechnungen von Check24 sind die Ratenzinsen in den 3 Wochen nach dem Zinsentscheid nur noch um 0,1% oder 10 Basispunkte gesunken, also kaum noch.
Insofern, wenn man jetzt in der Zeitung oder im Fernsehen sieht, dass die EZB die Zinsen senkt, dann bedeutet das im ersten Moment gar nicht so viel für die einzelnen Haushalte.
Sagt deswegen auch Robin Winkler, Chefvolkswirt für Deutschland bei der Deutschen Bank. Ökonomisch gesehen seien die Zinsentscheidungen der Notenbank aber trotzdem spürbar.
Ja, auf Unternehmensseite im Bausektor zum Beispiel wird es einfach billiger, Immobilienprojekte zu finanzieren. Und das ist natürlich vor allem in Deutschland in den vergangenen 2 Jahren das wichtigste Problem gewesen, dass der Immobiliensektor sich sehr, sehr schwach entwickelt hat. Das lag auch, nicht nur, aber auch an den hohen Baukosten und den Finanzierungskosten. Insofern ist da, glaube ich, eine gewisse Besserung in Sicht. Ich vermute, 2025 wird auch dank der fallenden Zinsen der Bausektor in Deutschland wieder anziehen.
Das ist eben die zweite Seite und der Effekt sinkender Zinsen, dass tendenziell die Wirtschaft Rückenwind bekommt. Durch günstigere Kreditkonditionen kommen Firmen besser und günstiger an Geld und haben so mehr Spielraum für Investitionen. Jahrelang war das Hauptaugenmerk der Europäischen Zentralbank, denn in den Jahren vor dem Inflationsschub, der ab 2021 eingesetzt hat, hatte die EZB die Zinsen über Jahre bei 0% gehalten. Zudem hatte sie durch exzessive Anleihekäufe von Staaten und Firmen hohe Summen zusätzliches Geld in den Finanzkreislauf gepumpt. Das sollte die Wirtschaft des Euroraumes stärken. Aufgabe der EZB ist es, gemäß ihrem Mandat auch, die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union zu unterstützen, zumindest wenn das ohne Beeinträchtigung ihres Hauptmandates möglich ist. Dieses Hauptmandat lautet Preisstabilität. Und die sieht die Zentralbank gegeben, wenn die Verbraucherpreise um 2% gegenüber dem Vorjahr steigen. Preisstabilität bei 2% Inflation, das klingt zumindest paradox.
Wenn man etwas naiv, aber eigentlich völlig sinnvoll fragt, was ist denn Preisstabilität, dann ist ja logisch, dass das bedeutet eine Inflationsrate von null.
Sagt Volker Wienand, der geschäftsführende Direktor des Institute for Monetary and Financial Stability an der Universität Frankfurt. Laut ihm gibt es 2 Gründe dafür, dass die EZB, ebenso wie andere Zentralbanken, Preisstabilität bei einer Inflation von 2% verortet. Zum einen kann es passieren, dass die Inflationsrate höher erscheint, als sie tatsächlich ist. Das liegt an ihrer aufwendigen Berechnung, bei der anhand eines fiktiven Warenkorbs der privaten Haushalte in Deutschland die aktuellen Verbraucherpreise mit denen des Vorjahresmonats verglichen werden. Sind die Preise für Salz, Miete oder Bustickets gestiegen, ergibt die Differenz die Inflationsrate. Doch dabei kann es zu Verzerrungen kommen, weil etwa ein Produkt für den Privatkonsum an Bedeutung verloren hat. Dann könnte eine 0% Inflation tatsächlich Deflation, also fallende Preise, bedeuten. Zum anderen, sagt Wieland, ist bei 2% noch ein Sicherheitsabstand vorhanden, um ein Abdriften der Wirtschaft in eine Deflation zu verhindern.
Dass es Phasen gibt von fallenden Inflationsraten oder sehr niedrigen Inflationsraten, wie wir das ja lange Zeit hatten. Der Nominalzins war bei null oder leicht negativ, aber die Notenbank kann nicht einfach den Nominalzins auf -5% drücken. Und deswegen will sie sich da einen gewissen Puffer erhalten gegen Deflation. Und das sind die 2 Argumente für das 2%-Ziel. Die sind auch vernünftig, aber man sollte jetzt nicht über 2% gehen, wie man hier und da mal hört.
Deflationären Tendenzen wollte die Europäische Zentralbank also durch Nullzinsen und Anleihekäufe in den Jahren vor dem Inflationsschub entgegenwirken. Mit diesen Anleihekäufen hatte die EZB infolge der Finanzkrise 2007, vor allem aber der Eurokrise ab 2009 begonnen. In diesem Zusammenhang hat ein Satz des früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi 2012 Berühmtheit erlangt.
Within our mandate, The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Die EZB werde alles Nötige tun, um den Euro zu retten. Der Satz Mario Draghis ist eine Drohung, gerichtet an Spekulanten an den Kapitalmärkten. Europa ist zu dieser Zeit auf dem Gipfel der Euro-Krise. Griechenland droht in die Pleite zu rutschen. Spekulanten an den Kapitalmärkten wetten bereits auf ein Scheitern des Euro in seiner bisherigen Form. Um das zu verhindern, fällt der berühmte Ausspruch. So hat Mario Draghi, nach Ansicht von Experten wie Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, die Eurozone in einer Notlage vor dem Kollaps gerettet.
Aber die langfristige, unbequeme Folge ist natürlich, dass hochverschuldete Staaten heute eigentlich vermutlich nur deshalb sich noch so mühelos finanzieren können, weil an den Kapitalmärkten gemutmaßt wird, im Zweifel ist die EZB da, im Zweifel kauft die EZB Staatsanleihen. Und das ist natürlich nicht gut, ne? Denn es sollte eigentlich jedes Land wissen, dass es letztlich Kapitalmärkte auch überzeugen muss durch eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik. All das ist durch diese Hilfszusagen der EZB, die ja dann in den nachfolgenden Jahren immer mehr ausgeweitet worden sind, doch beschädigt worden. Also wir haben jetzt nicht mehr so einen Druck der Märkte, der auf eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik hinwirkt.
Der Zentralbank wird seit dieser Episode regelmäßig vorgeworfen, unerlaubte Staatsfinanzierung zu betreiben. Kritiker dürften daher auch skeptisch auf das sogenannte Transmission Protection Instrument, kurz TPI, schauen. Das hat die EZB im Juli 2022 aus der Taufe gehoben, als sie damit begann, im Kampf gegen die Inflation die Zinsen zu erhöhen. Bislang ist das Instrument noch nicht zum Einsatz gekommen. Es kann aktiviert werden, um eine gleichmäßige Wirkung der Geldpolitik in den Ländern des Euroraumes sicherzustellen. Sobald die EZB dieses Ziel gefährdet sieht, kann sie damit Staatsanleihen aus den Euroländern ankaufen, sagt Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-Bank.
Bei diesem sogenannten TPI geht es um nichts anderes, als die Zinsunterschiede zwischen europäischen Staatsanleihen zu stabilisieren. Und ja, es gibt da ganz deutlich die Gefahr, dass wir ähnlich, wie wir das ja halt schon nach und während der Euro-Krise hatten, dass die EZB hier eine indirekte Staatsfinanzierung macht. Sie wird immer sagen, dass das nicht der Fall ist, dass es rein geldpolitische Zwecke hat. Aber trotz allem wird es immer den Hauch des Verdachtes geben, wenn die EZB Staatsanleihen kauft, dass das auch eine leicht indirekte, verdeckte Staatsfinanzierung ist.
Und beim bloßen Verdacht ist es in der Vergangenheit nicht geblieben. Kritiker sind mit ihren Bedenken auch vor Gericht gezogen. Zuletzt hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020 ein 2015 gestartetes Anleihekaufprogramm in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Die Karlsruher Richter mahnten an, dass Anleihekäufe der Bundesbank als ausführendes Organ im System der europäischen Zentralbanken angemessen sein müssten.
Für mich ist das wirklich ein Kriseninstrument.
So noch einmal Volker Wieland, der Frankfurter Professor für monetäre Ökonomie.
Man hat das viel zu lange betrieben. Es gab schon vor Corona diese Klagen vom Verfassungsgericht. Da hat das Verfassungsgericht in Deutschland ja auch gesagt, das muss moderater sein, das muss wieder abwickelbar sein, das muss eben verhältnismäßig sein. Und ich denke, insbesondere bei der Corona-Krise hat man das übertrieben. Man hat viel zu lange diese Programme fortgeführt. Übrigens auch die Fiskalpolitik war viel zu lange expansiv. Und diese beiden Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Inflation 2021 so schnell angestiegen ist.
Das Problem in diesem Zusammenhang ist ein möglicher Zielkonflikt. So hat die Zentralbank lange nicht auf die steigende Inflation reagiert. Noch Anfang Februar 2022 urteilte sie, dass die Inflation mittelfristig wieder zum 2%-Ziel zurückkehren würde. Allerdings lag die Teuerung der Verbraucherpreise zu diesem Zeitpunkt, kurz vor Beginn des Krieges in der Ukraine, bereits bei rund 6%. Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung.
Die EZB hat doch noch an niedrigen Zinsen festgehalten, als die amerikanische Fed schon längst gegengesteuert hat. Und da könnte natürlich eine Rolle spielen, dass man immer mit einem Auge auch auf die Staatsschulden schaut, also auf die Fiskalpolitik schaut, weil hohe Zinsen sind natürlich eine Belastung, gerade für die Länder, die hoch verschuldet sind, weil sie dann auf die ganzen neuen Anleihen, die sie begeben, höhere Zinsen zahlen muss und das den Staatshaushalt noch mehr belastet. Und da ist so das Misstrauen, ist die EZB wirklich noch vollkommen frei, nur auf die geldpolitischen Ziele zu schauen oder hat sie auch nicht immer die Interessen der Finanzminister im Hinterkopf?
Mittlerweile ist die Inflation wieder deutlich von ihren zwischenzeitlichen Höchstständen von 12% heruntergekommen. Im Juni lag die Teuerung im Euroraum bei rund 2,5%. Zum einen sind die Energiepreise gefallen. Sie hatten infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für einen größeren Sprung bei der Inflation, vor allem in Deutschland, gesorgt. Auch Nahrungsmittel wie frisches Gemüse oder Milchprodukte sind mittlerweile wieder deutlich billiger geworden. Zum anderen zeigen aber auch die vergleichsweise hohen Zinsen ihre Wirkung. Dennoch hat sich der weitere Rückgang der Inflation stark verlangsamt. Und die sogenannte Kernrate, aus der schwankungsanfällige Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet sind, liegt im Euroraum noch bei knapp 3%. Deswegen meinen Beobachter wie Commerzbank-Volkswirt Jörg Krämer, dass die EZB nicht nur zu spät auf die hohe Inflation reagiert hat. Möglicherweise hat sie sich auch zu früh auf die Zinswende mit ihrer ersten Zinssenkung im Juni festgelegt. Krämer etwa spricht im Zusammenhang mit der hohen Inflation im vergangenen Jahr von einem zähen Inflationsregime.
Die Vorstellung ist immer so, dass die Inflation einfach nur hochgegangen ist und dann wieder zurückgeht und verschwindet. Aber das ist unwahrscheinlich. Diese Inflation, die macht ja was mit den Menschen. Das geht ja in die Köpfe rein. Und das vergessen sie nicht so schnell. Und auch die Gewerkschaften natürlich nicht. Deshalb steigen jetzt verständlicherweise die Löhne recht schnell, aber höhere Löhne bedeuten natürlich auch mehr Arbeitskosten und mehr Arbeitskosten bedeuten, dass die Unternehmen dann wiederum ihre Preise anheben. Und daher ist die letzte Meile in der Inflationsbekämpfung ist die schwierigste und das sieht man ja auch gerade.
Und deswegen betont EZB-Präsidentin Christine Lagarde seit einiger Zeit, dass die Zentralbank die eingehenden ökonomischen Daten genau analysiert und auf dieser Basis dann jeweils ihre Zinsentscheidungen fällt. Aktuell sind das beispielsweise Unternehmensgewinne und Lohnsteigerungen in Dienstleistungsbranchen. Denn bei Dienstleistungen wie dem Gang zum Friseur, dem Besuch eines Restaurants oder bei der Fahrt mit Bahnen und Bussen ist die Inflation mit über 4% noch besonders ausgeprägt. Hier schlagen sich aber auch Lohnsteigerungen besonders deutlich nieder, weil Arbeitskosten einen Großteil der Kosten von Dienstleistungen ausmachen.
Obviously we are very attentive to the components and what is behind services. So we need to really unpack all that to get to the root causes of inflation behind services.
Man sei also sehr wachsam und schaue sich die Ursachen der Dienstleistungsinflation von immer noch 4,1% ganz genau an, sagte EZB-Chefin Christine Lagarde vor wenigen Tagen auf einer Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra. Gemeint ist etwa die Frage, ob Lohnerhöhungen von den Unternehmen weitergegeben werden. Denn das könnte zu sogenannten Zweitrundeneffekten, also wieder steigenden Preisen führen. Und Christine Lagarde hat in den letzten Wochen auch noch das Bild einer Straße gezeichnet. Diese Straße der Inflation führe zwar bergab, allerdings sei sie auch steinig und deswegen holprig. Übersetzt heißt das, die Zinswende ist in Gang und der Pfad weist nach unten. Doch ein geradliniger Weg nach unten wird es nicht. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer wagt eine Prognose.
Zwischen den Zeilen habe ich schon den Eindruck, dass das Lager derjenigen, die die Zinsen weiter senken wollen, dass dieses Lager sehr, sehr groß ist. Und solange die Inflationszahlen halbwegs hinkommen, wird die Europäische Zentralbank ihre Zinsen vermutlich weiter senken. Wir rechnen mit dem nächsten Zinssenkungsschritt bereits für September.
Das war der Hintergrund. Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Steiniger Weg aus der Inflationskrise. Von Mischa Erhardt. Redaktion Matthias von Lieben.